Ich habe die Predigt heute schlicht und ergreifend überschrieben mit Wo bist du? Diejenigen, die die Bibel ein bisschen besser kennen und sich fragen, wo bist du? Die wissen, dass das eine Frage ist aus dem ersten Buch Mose Kapitel 3. Das wird am Dienstag gelesen. Da kommt Gott und fragt Adam, wo bist du? Und das scheint irgendwie so eine zentrale Frage zu sein, wenn man unser Leben sich anguckt, dann ist ja sind die ersten Kapitel der Bibel ganz stark geschrieben, uns irgendwie erstmal so die Grundlinien irgendwie aufzuzeigen. Und dass da so eine Frage drin steht, das hilft irgendwie auch zu merken, dass die Frage, die wir selber haben, gar nicht so ganz bescheuert ist. Also wer so ein bisschen Psychosprech kennt, ne, der weiß, dass das eine ganz beliebte Formulierung ist, zu sagen, ne, ich bin nicht ganz bei mir oder ich bin jetzt bei mir oder ich bin jetzt angekommen oder also ne, gibt, ich könnte jetzt so ein paar so Sachen machen, ich werde mich jetzt mal hüten, das zu kommentieren. Wo bist du? Also wo leben wir eigentlich? Wo sind wir? Und die Bibel beantwortet uns diese Frage. Ich werde mich jetzt auch hüten, in dieser Predigt irgendwie die Bibel zu verteidigen und zu sagen, das, was die Bibel sagt, stimmt. Oder das, was die Bibel sagt, ist so und so stimmig. Oder was weiß ich oder sowas. Nur auch mal als Vorbemerkung, bevor ich jetzt predige, also wenn wir Lust hätten, könnten wir hier über einen netten, also in eine nette Diskussion einsteigen. Über die ganzen Fragen von wie stehen die Berichte über eine Milliarden Jahre Erde im Verhältnis zur Bibel und so weiter und so fort. Da kann man nett auch naturwissenschaftlich drüber reden. Also da gibt's eine Menge Möglichkeiten, aber das tue ich heute nicht. Ich hatte einen Lehrer an der Universität, der kam nicht von der Universität, sondern der hat so viel Mitleid mit uns Theologiestudenten gehabt, dass er gesagt hat, ich möchte die nicht alleine lassen mit den Professoren, sondern dieser Pastor, der kam immer im Wintersemester und hat dann mit uns Seminare gemacht, um uns Theologiestudenten zu helfen, irgendwie Christen zu bleiben. Und dieser Mann, der war anders in jeder Hinsicht. Also der war anders. Und da habe ich das erste Mal die Schöpfungsgeschichte in einer Art und Weise erklärt bekommen, die mir irgendwie geholfen hat, die Schöpfungsgeschichte auf die Reihe zu kriegen und damit irgendwie anders nochmal umzugehen mit all dem, was dazu ist. Und ich versuche das jetzt heute auch mal. Also nicht ganz so, wie er es gemacht hat, aber so ein bisschen ähnlich. Ich lese mal den Anfang, bevor der erste Tag passierte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Wer mich ein bisschen häufiger predigen hört, der weiß das schon. Da gibt es ja ein nettes hebräisches Wort drin. Das, was hier mit wüst und wirr übersetzt ist, das heißt im Hebräischen Tohu Wavohu. Ja? Also immer, wenn ihr ein Kinderzimmer seht vor dem Aufräumen, ja, dann könnt ihr euch an erstes Buch Mose Kapitel 1 erinnern, dann wisst ihr, was die Bibel hier beschreiben will. Ne? Also irgendwie ein sich dem menschlichen Geist nicht erschließendes Chaos. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Also über all dem war schon Gott. Das ist die Startposition. Und jetzt geht es los. Das Ganze kann man sich jetzt irgendwie auch in einer gut verfilmten Hollywood-Version irgendwie so vorstellen. Also ich lese das jetzt nicht. Also Gott sprach, es werde Licht. Ne? Also das Licht wird, ne, ist jetzt die Unterscheidung von Licht und Finsternis, wie immer man sich das vorstellt. Also das Tohu Wavohu war irgendwie offensichtlich eher grau, finster, grau. Komisch grau. Und jetzt kommt der erste Tag und Licht scheidet sich von Finsternis. Wie soll man sich das denn jetzt vorstellen? Irgendwie sowas. Ne? Also, keine Ahnung. Licht scheidet sich von Finsternis. Was ist das für ein merkwürdiger erster Schöpfungstag? Und wir sollten ja nicht, wenn wir die Bibel lesen, in den Märchenmodus schalten. Wir sollten ja nicht beim Lesen der Bibel irgendwie sagen, ja, jetzt kommt schon wieder irgendwie diese Geschichte mit der Schöpfung und hoffentlich landen wir dann irgendwann ein paar Kapitel weiter bei den Sachen, die irgendwie auch halbwegs reell sind, sondern das ist die Geschichte, die Gott uns erzählt. Das ist die Geschichte, die Gott uns erzählt. Wenn wir Gott fragen, wo komme ich her, dann kann es passieren, dass Gott dir antwortet mit: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und so weiter und so fort. Und am ersten Tag sprach er, es werde Licht und so weiter. Also das kann sein, dass das Gottes Antwort ist auf die Frage, wo bin ich hier eigentlich? Also er trennt am ersten Tag Licht von der Finsternis. Am zweiten Tag, da trennt er die Wasser voneinander. Also das Tohuwabohu war irgendwie Wasser. Das Tohuwabohu war irgendwie eine einzige graue Wassergeschichte. Und er trennt jetzt die Wasser voneinander. Ein Gewölbe wird eingezogen zwischen dem Wasser im Himmel und dem Wasser auf der Erde. Wer jetzt von euch anfängt, in irgendwelchen mittelalterlichen Kartendarstellungen zu wühlen, von einer Erde, die auf Säulen steht, einer flachen Erde mit einer Kuppel überzogen, der befindet sich ungefähr in diesem Bild, das hier erzählt wird. Mit einem einzigen Problem. Niemand hat geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Es gibt im Mittelalter zwei echte Zitate von Leuten, die geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ungefähr 500 Jahre später haben das in der beginnenden Neuzeit, in der beginnenden Aufklärung Leute rausgezogen und haben gesagt, na, die vor uns, die waren ja so blöd, die haben sogar geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das, seitdem gibt es irgendwie seit 300 Jahren Leute, die glauben, dass früher die Leute glaubten, dass die Erde eine Scheibe ist. Das hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte eigentlich nicht gegeben, sobald wir es irgendwie mit Kultur zu tun haben. Also wir wissen das jetzt ja nicht von irgendwelchen sehr einfachen Gesellschaften, also wo jetzt irgendwie 20 Leute beieinander Hasen gejagt haben. Aber überall da, wo wir Schrift haben, überall da, wo wir also so ein bisschen wissen, was da geistesgeschichtlich abgelaufen ist, war immer die Erde eine Kugel. Immer. Aber das Bild, was hier gemalt wird, ist das Bild einer flachen Welt. Also die Wasser werden voneinander geschieden. Dann am dritten Tag, da sagt Gott, also am dritten Tag, da trennt er das Trockene vom Wasser. Also die Formulierung ist hier in Vers 9, dass das Trockene sichtbar werde. Also irgendwie, wenn das jetzt ein Film wäre, dann würde man jetzt wahrscheinlich so Land aus dem Wasser steigen sehen. So, ne? Also das Trockene werde sichtbar. Das war also irgendwie schon vorhanden, wohl irgendwie unter dem Wasser. Jetzt soll es sichtbar werden. Und dieses sichtbare Trockene wird auch sofort besiedelt von Pflanzen. Dritter Schöpfungstag. Jetzt gleich kommt die Auflösung. Ne? Ich merke schon, dass ihr jetzt denkt, dass der will mir jetzt hoffentlich nur die 6 Tage erzählen. Also der erste Tag ist Licht und Dunkelheit. Der zweite Tag, die Wasser werden voneinander geschieden. Die Wasser oben im Himmel und die Wasser unten auf der Erde. Und der dritte Schöpfungstag ist, dass die Erde wird sichtbar und Pflanzen sind auf der Erde. Was fehlt? Und das Spannende ist, dass in dem, wie Gott diese Geschichte erzählt, ist, die Bewohner fehlen. Die Bewohner fehlen. Das, was wir hier sehen, was wir hier gezeigt bekommen, ist jedes Mal eine leere Theaterbühne. Also wir finden die fertig dekorierte Bühne, aber die Schauspieler sind noch nicht auf der Bühne. Die sind nicht da. Am vierten Tag erzählt Gott, schafft er Sonne und Mond. Den Bewohner von Licht und Finsternis, Sonne und Mond, schafft er am vierten Tag. Die Einwohner des ersten Schöpfungstages werden am vierten Schöpfungstag in diesen ersten Tag reingesetzt. Auf einmal ist Action in der Geschichte. Sonne geht auf, Sonne geht unter, Mond geht auf, Mond geht unter. Also jetzt ist dieser erste Schöpfungstag ein belebter Schöpfungstag. Auf einmal passiert hier was. Dann kommt der fünfte Schöpfungstag und der fünfte Schöpfungstag belebt den zweiten Schöpfungstag. Nämlich die Wasser wurden voneinander getrennt und am fünften Schöpfungstag werden die Fische und die Vögel geschaffen. Also es wimmelt auf einmal im Meer von Lebendigem und oben im Himmel allerlei Getier, was da fliegt. Fünfter Schöpfungstag. Und jetzt ahnt man schon, was am sechsten Schöpfungstag passiert, weil es die Belebung des dritten Schöpfungstages ist. Am sechsten Schöpfungstag schickt Gott die Schauspieler für die dritte Bühne ins Geschehen rein. Tiere. Allerlei Tiere. Und es wimmelt von Tieren mit allem, was so dazugehört. Und am späten Nachmittag dieses Tages sagt Gott, ich habe noch eine Idee. Ich will Menschen machen. Das lese ich jetzt mal vor. Das ist, glaube ich, ab Vers 26. Ja. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Also, Gott schafft den Menschen. Die Grundfrage meiner Predigt ist ja, wo bist du? Wo bist du? Was ist dein Platz? Also, du bist auf Gottes Bühne. Die hat er geschaffen in ersten, zweiten, dritten Schöpfungstag. Und du bist Teil der Szenerie dieser dritten Bühne, die du zu beleben hast, nämlich auf dem Land. Du bist Teil des Lebens, was sich dort abspielt. Du bist nach dem Schöpfungsbericht kein Tier. Und tatsächlich glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, dass wir in unserem Herzen festhalten, wir sind keine Tiere. Also, um es mal in den Schlagbegriffen der letzten Jahre so ein bisschen auszudrücken, zwischen uns und einem Orang-Utan ist eine wesentlich größere Kluft als zwischen einem Fadenwurm und einem Orang-Utan. Nach biblischem Bericht. Oder so wie Gott uns unsere Geschichte erzählt. So sieht Gott das. Und da merkt ihr, das ist ganz unterschiedlich bei uns. Bei einigen von uns ist das so, dass sie denken so, ja, das denke ich sowieso, ne? So. Und bei anderen von uns regt sich was in uns, wo wir sagen, nee, das ist schräg. Und so ist das nicht und irgendwie sowas, ne? Also Gott, mit dem, was er über uns erzählt, zu sagen, wer wir sind in diesem Spiel und in dieser Szenerie, die Gott schafft, in diesem Umfeld, macht er ja Aussagen über uns, an denen wir uns schärfen können, an denen wir uns abarbeiten können, mit denen wir umgehen können. Gott schafft den Menschen als sein Abbild. Das ist bei den Tieren nicht so. Die Tiere sind genauso einfach herausgesprochene Schöpfung, wie eben Sonne und Mond auch. Gott hatte eine Idee und hat sich gesagt, Sonne. Gott hatte eine Idee und hat gesagt, Zebra. Mensch war nicht einfach nur Gottes Idee, sondern Mensch ist, Gott schaut in den Spiegel. Und was er dort im Spiegel sieht, das formt er. Wir sind sein Abbild. Das Wort, was da steht, Abbild, meint tatsächlich das. Wir sind ein Bild. Jetzt sind Bilder ja keine, also gerade in der Zeit auch ja nun keine gescannten, aus dem 3D-Drucker gesprungenen, wie echt wirkenden, was weiß ich oder so, sondern es sind einfach schlicht und ergreifend Bilder. Wir sind nicht Gott. Also das ist ja offensichtlich, dass in dieser Geschichte der Abstand zwischen Gott und Menschen immer noch enorm ist. Alles, was wir sind, aber das sind wir sind Abbilder Gottes. Das ist die Erde, auf der wir wohnen. Das ist unser Platz auf dieser Erde. Wir sind Gottes Abbilder. Und als Gottes Abbilder haben wir einen Job. Und der erste Job, der uns genannt wird, ist, wir sollen herrschen. Ich könnte jetzt verschiedene Formulierungen der Bibel verwenden. Ich nehme mal einen raus. Im Neuen Testament gibt es den Begriff des Verwaltens. Der klingt ein bisschen netter als herrschen. Der meint aber auch, dir ist eine gewisse Macht gegeben. Du hast bestimmte Fähigkeiten mitbekommen. Du hast Kopf mitbekommen, du hast Geld mitbekommen, du hast Zeit mitbekommen, du hast ganz viel ist von Gott reingeschüttet worden in dein Leben und wird Tag für Tag in dein Leben geschüttet. Und jetzt kommt die Bibel und ganz stark ist dieser Gedanke im Neuen Testament ausgeführt und sagt, seid gute Verwalter. Es gibt eine Stelle, wo es dann heißt, der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ja, all dem, was so von Gott reintröpfelt in dein Leben, seid gute Verwalter. Jetzt nehme ich mal dieses Bild des Verwalters und packe es in dieses Kapitel rein. Wir sollen herrschen, meint in diesem Zusammenhang tatsächlich ein, das ist euer Bereich. Ich, Gott, kümmere mich um den Rest. Also alles, was nicht Erde ist, so die paar Milliarden Lichtjahre Ausdehnung. Ja, ich kümmere mich um den Rest. Aber hier auf der Erde, sollt ihr herrschen. Wir sind ja Gottes Abbilder. Tatsächlich, unser Herrschaftsbereich ist wirklich klein. Es ist nur die Erde. Aber als Gottes Abbilder sollen wir in dieser Welt, jetzt verwende ich eine Formulierung, die ein bisschen schwierig ist, aber es findet sich sogar tatsächlich in der Bibel, in dieser Welt sollen wir die Götter dieser Welt sein. Wir sollen der Gott dieser Welt sein. Alles in dieser Welt soll dem Menschen dienen. Und wir sollen diese Welt in einer Art und Weise begleiten, beherrschen, durchdringen, dass es gut ist. Denn als Gott die Erde schuf, da macht er das bei jedem einzelnen Schöpfungstag, sagt er, und es ist gut. Tag für Tag geht er durch diese Schöpfung durch, immer am Ende des Tages sagt er, das ist gut. Ja, immer so am Ende eines Tages sagt Gott, wow, macht richtig Spaß. Ja, 5 Tage lang macht er das. Er schafft den Menschen und setzt ihn als Herrscher über die Erde ein. Weil er ja das Abbild Gottes ist. Weil er das Abbild Gottes ist, schafft er ihn als Mann und Frau. Wenn man euch gefragt hätte und gesagt hätte, wie ist das eigentlich mit der Erschaffung des Menschen? Ne? Welche Geschichte erzählt ihr? Dann erzählen die meisten von uns die Geschichte aus dem 2. Kapitel. Das ist auch legitim. Aber diese Geschichte sagt uns erst einmal, was die Zuordnung zueinander ist. Und die Zuordnung ist, dass wir als Mann und Frau, als Frau und Mann, Abbild Gottes sind in dieser Welt. Also eine Runde von 8 Männern oder eine Runde von 8 Frauen, was immer die jetzt gerade machen, ist nicht geeignet, Gott abzubilden. Es braucht Männer und Frauen, um Gott abzubilden. Deswegen schuf er sie als Mann und Frau. Habt ihr noch den Anfang der Schöpfungsgeschichte im Ohr? Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ihr werdet, wenn ihr das Johannesevangelium Kapitel 1 lest, darum geht es ja in diesen Wochen, dass wir ganz stark uns ins Johannesevangelium reinfressen, in diese Geschichte von Johannes, wie er die Geschichte von Jesus erzählt. Am Anfang des Johannesevangeliums, da wird gesagt, dass die ganze Schöpfung durch Jesus passiert ist. Also wie, als wenn Johannes sagen will, ihr kennt ja die Schöpfungsgeschichte und ich sage euch jetzt mal, wer die Kulissen gebaut hat. Ich sage euch mal, ihr kennt ja schon die Bühne, kennt auch die Bewohner der Bühne, aber ich sage euch, wer diese Bühne gebaut hat. Jesus. Die Bibel erzählt Gott als ein zu sich selbst in Beziehung stehendes Wesen. Gott lebt mit sich selbst. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Bibel ist an dieser Stelle sehr deutlich. Das, was hier heißt, lasst uns Menschen machen, ist grammatisch in der hebräischen Sprache absolut eindeutig. Hier reden mindestens zwei. Die deutsche Sprache kennt ein uns bei durchgeknallten Fürsten. Ja? Uns, dem König von Preußen, hat es gefallen. Ne? Also es gibt ein Reden von sich selbst in der Mehrzahl von Leuten, die irgendwie zu viel Sonne auf dem Thron abgekriegt haben. Ne? Das gibt's in der deutschen Sprache. In der hebräischen Sprache, in der das hier geschrieben ist, gibt es das nicht. Die hebräische Sprache kennt das Uns nur als ein echtes Uns. Da müssen mindestens zwei beteiligt gewesen sein. Anders geht das nicht. Undenkbar. Wenn man einen hebräischen Rabbi auf diese Stelle anspricht, dann finden die das immer nicht so witzig. Lasst uns Menschen machen. Ein mit sich in Beziehung stehendes Wesen ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und natürlich, um sich abzubilden, schafft Gott mindestens zwei, Mann und Frau. Zwei miteinander in Beziehung stehende Wesen, Schöpfungsordnung. Weil sie sein Abbild sind, sollen sie herrschen in dieser Welt. Damit sie das ordentlich hinkriegen, müssen sie sich natürlich vermehren, fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht. Es ist offensichtlich, Gott will, dass wir diese Welt durchdringen. Wem gehört also diese Welt? Und ihr merkt, die Antwort ist gar nicht so leicht. Die fromme, unbedachte, schnelle Antwort ist, sie gehört Gott. Aber nach dieser Stelle gehört sie doch eigentlich dem Menschen, oder? Haben wir doch gekriegt. In einer anderen Stelle wird deutlich, dass es zwischen Gott, der dem Menschen die Erde gegeben hat und den Menschen zu einem Bruch kommt. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, lesen wir am Dienstag. Von diesem Zeitpunkt an redet die Bibel vom Fürsten dieser Welt. Also landläufig in unserer Sprache meistens als Teufel beschrieben. Einer, der Zugriff hat auf uns, weil wir getrennt sind von Gott. Und der auf einmal dadurch Herrschaftsansprüche an diese Welt anmeldet. Wem gehört diese Welt? Die Bibel beantwortet diese Frage dreimal höchst unterschiedlich. Diese Welt gehört Gott. Die Welt und alles, was darin ist, ist des Herrn, steht in dem Psalm zum Beispiel. Diese Welt gehört Gott. Diese Welt gehört dem Menschen. Und diese Welt gehört dem Fürsten dieser Welt. Wo sind wir? Wir sind offensichtlich in einer umkämpften Welt. Wir sind offensichtlich in einer Welt, in der es ein ständiges Ziehen gibt. Wer ist eigentlich gerade derjenige, der die Sachen in der Hand hält? Deswegen beten wir im Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, deine Herrschaft komme, kann man auch übersetzen, das, was da steht, dieses Wort Reich kann man auch mit Herrschaft übersetzen, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Im Vater unser erklären wir, dass von den drei möglichen Besitzansprüche anmeldenden Personengruppen in dem großen Rechtsstreit um die Erde, die eine Personengruppe sagt, wir verzichten. Im Vater unser übergeben wir Gott die Herrschaft über diese Welt. Wir verzichten in diesem Rechtsstreit zugunsten Gottes. Wo leben wir? Wir leben als Christen in einer gottgehörenden Welt. Und Gott sagt uns, sagt es den Leuten, dass diese Welt mir gehört und niemandem sonst. Das ist Christsein auch. Wo leben wir? Wir leben in einer Welt, die uns mal angeeignet wurde, die uns übereignet wurde und die wir jetzt als Christen Gott mit jedem Gebet, das wir sprechen, wieder zurück in die Hand legen. Wenn wir sagen, auf dieser Welt geschieht, was der Herr dieser Welt befiehlt, dann merken wir, dass diese Aussage ganz schön komplex ist. Wer ist denn der Herr dieser Welt? Ja, und genau, es geschieht, was die drei Herren dieser Welt wollen. Und mal das, was der eine will und mal das, was der andere will. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann merken wir, das ist ein einziger großer Konflikt um das, wem das alles hier gehört. Und wenn wir mit offenen Augen in diese Welt reingehen, dann merken wir, dass das offensichtlich kein sauber strukturiert geführtes Ding ist, sondern das Ding ist auf jeden Fall ganz schön zerrissen. Wo wohnen wir? Wir leben in einer Welt, von der Gott sagt, ich habe sie gemacht. Es gibt so nette Kleinigkeiten im Schöpfungsbericht, die sind berührend. Am Ende des sechsten Tages, da sagt Gott nicht super, da sagt er nicht gut gemacht, sondern da sagt er sehr gut gemacht. Als die Tiere und die Menschen da sind, es ist ja nicht nur der Mensch, als die Tiere und die Menschen da sind, da sagt Gott endlich, jetzt ist es sehr gut. Ja, also ihr kennt das vielleicht so aus der Schulzeit, also die Ehrgeizigen unter euch, ne, so von ne, 5-mal in Mathe nur eine 2. Ja? Und endlich in der 6. abschließenden Arbeit steht endlich die 1 oder dem Zeugnis. Also die stellt Gott sich selber aus über das Werk, das er sieht. Er sagt, am Ende der ganzen Schöpfung sagt er, wow, jetzt ist es perfekt. Los geht's. Und dieses Stück, was jetzt abrollt, davon sind wir Teil. Wo sind wir? Wir sind in Gottes Welt. Lass mich das noch in eine Anwendung bringen. Egal, wo du dich befindest, egal, wo du morgen oder übermorgen sein wirst, egal, was Leute dir sagen, immer befindest du dich in Gottes Welt. Sie gehört ihm. Du befindest dich in Gottes Welt. Wenn du das realisierst, mitten im Krieg, mitten in Strudeln und Finsternis, dann ist das eine Menge. Das ist Gottes Welt. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns an die Hand nimmst und uns versuchst zu erklären, wo wir hingehören. Was unsere Stellung ist in der Welt und voreinander und miteinander. Jesus, wir befehlen dir unser Herz an und wir bitten dich, dass du uns lenkst und leitest, dass du uns hilfst, dass wir mit dem Auftrag, den wir in dieser Welt zu leben haben, gut umgehen. Dass wir herrschen und doch auch unsere Herrschaft abgeben an dich. Dass wir dieser Welt dienen und uns doch nicht an diese Welt verkaufen. Ich möchte dich für die unter uns bitten, denen das so unendlich schwerfällt, beim Blick in den Spiegel sich auch nur theoretisch vorzustellen, dass sie ein Abbild Gottes sind, dass du ihnen hilfst, das zu verstehen, dass es anfängt, ihr Herz zu berühren. Wirke du. Komm, Heiliger Geist.